Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass Boys sind wieder am Stissel. Big Boys, G, Boys, wie geht's dir? Boys.
Mir geht's recht gut. Ne? Ein bisschen kaputt vom Wochenende, selber gespielt. 18 Minuten durchgespielt als Tighthead-Prop. Puh, also meine Schulter spüre ich schon nicht mehr und ich danke der Person, die Ibuprofen erfunden hat.
Wie viele Straftritte hast du weggegeben, beziehungsweise hast du gewonnen? Jetzt einfach, jetzt Frage ist jetzt relativ aktuell nach dem Spiel, aber gab es Penalties bei euch an den Gedrängen?
Ich denke,
und wofür also wurden die
im Scrum haben wir einen Penalty gewonnen. Denke ich insgesamt. Ich weiß nicht, wie es sonst aussah im Spiel. Ansonsten habe ich wahrscheinlich doch eher mehr weggegeben, weil ich Offside war. Aber unser Scrum war nicht so.
Also nicht dominant. Schnell genug wegbewegt vom Kontaktpunkt oder wie Offside? Oder ist zu schnell rausgeblitzt?
Nee, einfach, sagen wir mal, ich war zweiter, dritter Defender vom Ruck weiter weg und stand da immer einen halben Meter weiter vorne. Aber ich glaube, alle. Ja, also niemand hat nach rechts oder links geguckt und den halben Schritt oder den halben Meter zurückgenommen.
Auf dem Level ist halt auch relativ leicht zu pfeifen.
Und ich, oder? Wir hatten halt auch Linienrichter und die waren auch alle verkabelt und die haben das natürlich sofort gesehen. Wäre das jetzt nur so ein Ref gewesen, der keine Linienrichter gehabt hätte oder nur so Leute, die da rumhängen vom Club, dann wäre es noch was anderes gewesen. Aber das ist halt denen alles aufgefallen, was halt gut ist. Ne?
Ja. Ja, die Frage ist, hat sich natürlich, spielt ein bisschen drauf an, nein, wie das England-Südafrika-Spiel hat ausgegangen, das kommen wir gleich dazu. Eigentlich in Neuseeland habe ich jetzt zum ersten Mal in der Kneipe geguckt. Ich glaube, es ist das erste Spiel. Also quasi, wo ich nicht unterwegs war natürlich. Und war ganz witzig, ich habe einen alten neuseeländischen Kumpel getroffen per Zufall. Und der hat erstmal sein Mitleid mit mir geteilt und dann alle seine Freunde so, oh ja, sorry, ich hätte es gegönnt, dass Irland gewinnt, aber sorry. Und dann war, da war ich so, könnt ihr,
so humble.
Könnt ihr aufhören, so humble zu sein, ihr Beep.
ihr ja. Fucking Beep.
Ah ja, okay, du hast aber das Beep schon gesagt, okay. Genau, es war irgendwie schon witzig, haben wir 1, 2 bis 10 Guinness responsibly getrunken. Und Argentinien, Neuseeland-Spiel können wir halt damit anfangen. Irgendwie kann ich, müsste ich mal wahrscheinlich irgendwie so, das ist immer so ein bisschen anders, man muss es in der Kneipe gucken, aber dann in Ruhe zu Hause vielleicht zusammen gucken. Mein so Hot Take da von dem, was ich gesehen habe, war, dass es halt zum einen sehr einseitig war und zum anderen hatte ich das Gefühl, dass Neuseeland nicht wirklich den höchsten Gang einlegen müsste. Wie war, hast du das geschaut? Wie war deine Wahrnehmung?
Also Freitag 21 Uhr war ich im Barbie-Movie. Der war ja so semi-gut.
Nee, war warum? Also Barbie-Movie ja, ist mega geil, also das will ich halt nicht bestreiten, aber warum? Da hast du ja einen Konkurrenztermin und dann geht's Barbie gucken. Verstehe ich nicht.
Das kannst ja, du jeden das Tag hat. Machen. Ja, aber nee, das kann ich nicht jeden Tag machen mit der Person. Also, weil die Person Verstehe. Bald nicht mehr jeden Tag da sein wird.
Verstehe ich. Kann ich trotzdem nicht verstehen.
Also,
tut mir leid. Aber okay.
Ich habe es dann einfach 2 Stunden später zu Hause in Ruhe nochmal geguckt und würde jetzt nicht sagen. Also, ich habe mir die Statistiken angeschaut. Fangen wir mal so an. Es steht irgendwie so. Argentinien 9 Entries in Neuseeland 22. Das hatte ich in dem Spiel nicht so gesehen. Obwohl ich das Gefühl hatte, man hat bis zum Ende der ersten Halbzeit, bis zum Versuch, der ganz kurz vor der Halbzeit von Neuseeland gelegt wurde, hat man halt noch so gut mitgehalten, mehr oder weniger. Also zumindest ist man dran geblieben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass einige Ref-Entscheidungen gingen immer zum stärkeren Team, was Neuseeland war. Es hat mich so ein bisschen an Wales-Fiji erinnert. Ich hatte halt nie das Gefühl, dass Argentinien aber große Chancen hat. Also große Chancen kreiert hat. Also noch nicht mal Halbchancen oder so. Ne? Also wenn man gegen Neuseeland spielt, muss man halt die wenigen Chancen, die man hat, nutzen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie selber große Chancen kreiert haben. ja, ich war jetzt auch nicht so begeistert von dem Spiel an sich.
Ich hatte das Gefühl, dass am Anfang legte Argentinien ganz gut los wie die Feuerwehr, aber irgendwie nachdem Neuseeland das ein bisschen abwählen könnten, beziehungsweise ein paar Strafschritte oder Punkte dazu weggegeben haben, war das nicht alles, was Argentinien hat, aber es war relativ viel, deren ganze Leistung so in den ersten 20 Minuten wahrscheinlich so eingegeben oder ja, irgendwie versetzt. Und dann, ja, mir hatte dann so ein bisschen gefehlt, was so noch von Argentinien kommt. Also stand nach 31 Minuten 12-6 für Neuseeland. Und danach hatte ich nicht so das Gefühl, boah, es sind mega viele Gelegenheiten für Argentinien da. Beziehungsweise das. Und das habe ich ja ein bisschen kritisiert jetzt das ganze Turnier von Argentinien, dass sie nicht so ein wirklliches Konzept oder Idee hatten, wie wollen wir halt angreifen. Und es war sehr auf das Individuelle sozusagen verlassen. Und dann auch wenn Leute wie Sanchez eingewechselt sind oder whatever. Also irgendwie, wir wollen halt irgendwie was zaubern, aber sehr individuell. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich würde halt schon sagen, dass die Stärke von Argentinien ist eher so die Gesamtheit, eher die gesamte Mannschaft und nicht, wir haben irgendwie so ein herausragender Talent und er muss irgendwas quasi aus dem Hut zaubern. Genau, ich fand halt nicht, man sagt auf Englisch so at arm's length, also Neuseeland hat die nie wirklich da rangelassen und stand nie so in Gefahr, beziehungsweise hat nicht wirklich so Angst vor Argentinien gehabt zu irgendeinem Zeitpunkt.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Flügelspieler, ist es Mateo Carreras oder ist das der andere gewesen? Das muss ich nochmal nachschauen. Welcher ist denn der
Ära
gewesen? Der kam nie, also der kam nie so richtig ins Spiel, was genau wie du sagst. Also man hat es nie so richtig geschafft, oftmals auch weit nach außen zu spielen, weil Neuseeland auch oft wieder das Ruck attackiert hat. Genauso wie in dem Spiel davor. Also man hat es langsam gemacht. Sam Kane hatte mindestens zwei Turnovers am Ruck. Ja, genau, Turnovers won. Das hat Argentiniens Spiel halt, Spielfluss auch ein bisschen gestört. Also da kommen wir wieder genau zu dem gleichen oder so ähnlich wie gegen Irland, dass man halt in der Defensive einfach wieder genügend Zeit hatte, sich zu sammeln und dann die angreifende Mannschaft einfach kein Konzept dagegen findet.
Ja, das ist auch einfach interessant. Ich höre ab und an so einen Podcast in Irland mit Luke Fitzgerald, so ein ehemaliger irischer Nationalspieler. Und der soll es ja auch wissen, der hat einfach gesagt, hey, Verteidigung ist viel einfacher als Angriff, weil Verteidigung ist einfach wirklich diese Willensstärke und keine Ahnung, 13 Mann bauen die Linie und es saugt halt weniger sozusagen, also die Energie vom also im Vergleich zum Angriff, wenn man da eher so mal gefragt ist, komm, mach mal was und Verteidigung ist wirklich so dieses Willensstärke, Tackle setzen, wieder aufstehen, Tackle setzen, wieder aufstehen, also dieses Körperliche. Und da hatte ich nicht so das Gefühl, jetzt weder in dem Irland-Spiel oder jetzt bei Argentinien, dass das irgendwie irgendwas kommen wird, wo Neuseeland anfängt zu denken, oh, Kacke, jetzt stehen wir unter Druck hier. Und Argentinien, wie gesagt, über das gesamte Turnier, und das, also wir haben das jetzt tausendmal gesagt, muss man nicht nochmal sagen, aber einmal machen wir es halt noch, wie die Gruppen hat aufgebaut, beziehungsweise wie die Qualifikationen dann Viertelfinale, Halbfinale war. Argentinien, also es reflektiert halt nicht das Turnier, dass sie im Halbfinale waren und das war sehr einseitig. Also die haben, also jetzt unfair gesagt, aber ein bisschen echt, würde ich mal sagen, die haben es gerade so verdient, im Viertelfinale zu stehen, aber da hätte normalerweise deren Reise längst ein Ende haben, weil in der Gruppenphase waren die auch nicht dolle. Und das irgendwie im Gegensatz zu Fiji, irgendwie können wir das vielleicht anders besprechen, aber Argentinien habe ich jetzt viel gesehen und bin hat, also es hört sich blöd an, aber bin hat nicht schlauer, wie die stehen, was deren Konzept ist, welches sind die besten Spieler, was ist deren Spielsystem, was haben die jetzt, was ist deren Zukunft, wie geht's halt weiter und wie ist das gesamte so Review oder von den letzten 4 Jahren und wie ist der Blick auf die nächsten 4 Jahren, kann ich halt kaum einschätzen, dass die gute Spieler. Dass sie gute Spieler haben, bestreitet halt keiner so, ne? Mhm. Checke hört auf?
Ja, ich glaube schon.
Echt?
Oder? Okay, das und der Glatzkopf übernimmt? Also ich bin mir recht sicher.
Der Glatzkopf? Wer ist das? Conte Provi meinst du?
Mhm.
Okay, nice.
Ja. Warum musst du sich jetzt hier unten erzählen?
44-6 geht es halt aus. 20-6 stand es in der Halbzeit. Will Jordan muss man hervorheben mit 3 Versuche. Hattrick schon wieder. Ich glaube, der hat schon 8 Versuche. Also ist auf jeden Fall rekordverdächtig für das Finale. Hat er auf jeden Fall eine Gelegenheit. Fand er einfach grundsätzlich die Hintermannschaft von Neuseeland sehr stark. Fand er, dass sie auf jeden Fall, aber wie gesagt, nicht auf ein Top-Level spielen müssten. Und Neuseeland-Finale, glaube die wenigsten Leuten hatte damit gerechnet. Oder?
Ach so, das vor dem Spiel, vor dem gesamten Turnier.
Na, so besonders nach dem Twickenham-Südafrika-Spiel hätten wenige Leute gesagt, Neuseeland.
Aber siehst du, das ist jetzt komplett vergessen. Also ich war da bei dem Spiel, das war eine Katastrophe. Ich würde es rückgängig machen, dass ich da war und das Geld dafür ausgegeben habe. Und eigentlich hätte ich mir auch denken können, dass halt so ein Vorbereitungsspiel eigentlich nicht so gut wird. Neuseeland war da komplett von der Rolle, war komplett rattled, wie man so schön sagt, hat den Ball einfach unnötig andauernd im Kontakt verloren, rumgeworfen, die 50-50 Pässe, es war so grausam anzusehen.
Gut. Ein anderer Blickwinkel von mache ich was ich letzte Woche von dir kritisiert habe, aber die Meinung von jemand anderem einfach weitergeben, Luke Fitzgerald wieder, finde ich aber so ein interessanter Punkt und ich weiß halt nicht, ob ich das 100% mitgehe, kann es aber so jetzt erklären. Er meinte, aus seiner Sicht hat Irland das Viertelfinale gesehen als quasi eins von 3 Spielen oder das gesamte Turnier sozusagen ein Spiel von den 5 Spielen, die die hat gewinnen müssen, um das gesamte Turnier zu gewinnen. Und Neuseeland hat einfach dieses Irland-Spiel, dieses Viertelfinale, egal gegen wen, getargetet als das ist deren Weltmeisterschaft-Finale. Weil sobald die dieses ein Spiel gewinnen, unlocked, das hat das Potenzial für alles andere. Und das finde ich einfach ganz interessantes Konzept, weil ob die gewinnen oder verlieren gegen Frankreich, war Neuseeland relativ sicher, hey, wir werden halt ins Viertelfinale kommen. Und ob wir gegen Südafrika oder Irland spielen, trauen wir uns zu, das zu gewinnen. Also eigentlich, und dann haben wir Argentinien oder Wales, den fegen wir halt weg. Also es hört sich wahrscheinlich arrogant, aber diese Kiwis, die sind schon humble. Keine Ahnung. Und wahrscheinlich einfach dieses Viertelfinale zu sagen, wir setzen halt da alles drauf und alles andere ist uns relativ egal und vielleicht war es auch beim Vorbereitungsspiel gegen Südafrika so.
Das kann gut sein. Auf jeden Fall ist es eine komplett andere Neuseeland-Seite als noch vor den Spielen. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass man 2011 oder 2015 zumindest, vielleicht auch 2019, zumindest 2 von diesen 3 Weltmeisterschaften, dass man vorher in der Rugby Championship nicht gewonnen hat und auch noch kurz vorher verloren hatte. Also es gab ja immer diese verkürzte Rugby Championship.
Ja.
Man hat zwar noch den, hier, wie heißt es, noch immer Australien geschlagen.
Bledisloe. Aber das ist ja wie Tiddlywinks, also das ist ja nix.
Aber das war halt immer sowas wie, naja, okay, Neuseeland, das ist nicht so wichtig, dieses zu gewinnen, weil wir müssen uns auf die Weltmeisterschaft fokussieren. Und ich weiß nicht, ob Graham Henry das auch mal gesagt hat, okay, das ist manchmal ganz gut, auch vor der Weltmeisterschaft nochmal zu verlieren, weil dann kommen die Leute ein bisschen runter auf den Boden und müssen härter arbeiten.
Also Neuseeland kam komplett unter dem Radar rein. Das muss man halt jetzt im Nachgang, also sind wir so ein bisschen, wie wir jetzt draufblicken, aber vorher war es halt, kriegen halt eine Packung gegen Südafrika, verlieren das Eröffnungsspiel, haben phasenweise Sachen gut gemacht, aber kamen echt. Und dann waren verschwunden für die meisten Spieler, weil gegen Namibia, Uruguay und Italien war es eine Schlacht einfach und das hat kein Mensch dafür interessiert, im größten Teil. Und kam dadurch komplett unter dem Radar. Wiederum Irland war Public Enemy Number One sozusagen, weil die hat Südafrika geschlagen haben und Schottland einfach auseinandergenommen haben und da war es halt, guck, das ist der Feind und wahrscheinlich hat Joe Schmidt das auf jeden Fall gut als Futter genommen, um Neuseeland zu aufzupeppen.
Ich denke, vor der Weltmeisterschaft, jeder hat eigentlich vier Mannschaften vorne vier Mannschaften gesehen. Irland, Südafrika, Frankreich und Neuseeland. Aber ich glaube, wir oder ich haben so gesehen, Neuseeland ist die schwächste oder die unwahrscheinlichste von den vier. Und ja, wie du sagst, da hat man sich getäuscht, komplett unterm Radar.
Ich hatte einfach vor, also auch egal wegen dieses Südafrika-Ding, muss ich mal zurückgenommen, hätte ich sowieso darauf getippt, wenn es drauf kommt, Frankreich gegen Neuseeland oder Irland gegen Neuseeland, traue ich beide zu, Neuseeland zu schlagen. Das war halt einfach, wie ich das gesehen habe und wie es mit Südafrika und so war, war ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber Neuseeland gegen Frankreich oder Neuseeland gegen Irland, also von dieser Nord-Süd-Sache, dachte ich so, okay, die Nordhemisphäre, die beiden Mannschaften sind auf einem anderen Level. Und das sind die ja im Vergleich zu den restlichen, aber scheinbar nicht, wenn es darauf kommt, Südafrika und Neuseeland zu schlagen. Machen wir eine kurze Pause, gehen wir auf das Spiel England-Südafrika gleich in Teil 2 bei Vorpass.
Vorpass. Back. Ja, das. Ich fange an. Heute Morgen, Kaffeemaschine, Arbeit. Heute ist Dienstag. Sagt ein Arbeitskollege, ich bin jetzt mega Rugby-Fan. Georg schlägt mir auf die Schulter. Ich bin schon am Zusammensacken. Sie wehtut vom Rollen. Ich kann sie nicht anfassen, Alter. Sagt er, mega der Fan, wo Rugby schaut. Da denke ich so, welches Spiel denn? Ich hoffe, du meinst nicht das letzte Wochenende, sondern wenn, dann vielleicht das Wochenende davor. Nee, Südafrika, England. Ja, das war so spannend. Aber ja, das war halt spannend. Und deswegen war es vielleicht noch ganz okay.
Ja.
Aber du hast halt eigentlich die großen Games verpasst, Kollege. Du hättest halt mal vorher einschalten sollen.
Schade.
Gut.
C'est la vie, sagt der Franzose.
Also, unter der Woche, was ist da passiert? Ben O'Keefe, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt immer jedem Spiel so eine Review von der Ref-Performance, was sie falsch gemacht haben. Es scheint an eine Zeitung durchgestochen worden zu sein, Ben O'Keefes Fehler. Das heißt, einige Sachen verpasst, dass der Kick von Ramos hätte er nochmal nehmen können.
Weil Kobe zu früh
losgelaufen ist und auch über der Linie wahrscheinlich war.
Aber hast du nicht gesagt, dass du das gesehen hattest mit dem Winkel? Oder war das anders?
Nee, ich bin auch der Meinung, dass zumindest die Bewegung, er wippt so leicht nach hinten und wenn man sagt, das ist halt der Start der Bewegung, dann zählt es halt. Aber ich habe jetzt nicht mehr darauf geachtet, ob Colby auf der Linie stand oder sogar da drüber. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also worauf ich hinaus will, dass halt die französischen Medien sehr hart ins Gericht gegangen sind, logischerweise mit Ben O'Keefe. Viel Druck und finde ich auch sogar ein bisschen unfair und nicht okay. Aber das war halt der Ton. Also ich meine, das haben wir jetzt hier nicht so mitbekommen, aber es sind halt 5 große Errors, die da gehighlightet wurden und irgendwie ist dieses Dokument, was nie an die Öffentlichkeit kommen sollte, halt durchgestochen worden. Das macht das Leben für die Refs, die in so einem High-Pressure-Environment sind, nicht unbedingt besser.
Was ich halt einfach schwierig finde bei der Ben O'Keefe-Sache ist, er hat so die Sachen wahrscheinlich so kontinuierlich so, also gleich gepfiffen. Aber, also für mein Empfinden halt falsch. Also im Sinne von, die Linie, die er genommen hat, war, dass die Rocks einfach so frei zur Verfügung stehen und man kann halt machen, was man will. Und ich glaube, das ist halt so eine Interpretationssache. Und ich glaube, so jemand wie Wayne Barnes das nicht so macht. Und das ist wahrscheinlich dann letzten Endes schwierig für die Mannschaften, sich darauf einzustellen, zu sagen, da kann halt echt so eine riesen Differenz hat sein. Und ich fand, das hat auch das Spielfluss geändert. Hat, glaube ich, mal letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, aber das ist letzten Endes, muss man das Team ein bisschen darauf sich einstellen, reagieren. Ich fand, so ein paar Sachen war es für mich so, wo er sagt, also das hat so die Sache, so ein bisschen wie, in welchem Spiel war das, wo, wer hat das gepfiffen nochmal? War es Matthew Carley oder Carl Dixon mit den, wie oft er in dem Fiji-Wales gewarnt hat, bis er eine Karte gezogen hat? Wer war das nochmal? Vergessen. Irgendwie Warnung, wie viele Warnungen wirst du geben, bis du halt eine Karte ziehst? Mhm. Und dann war es halt, als Fiji das zum ersten Mal macht, boom, here you go, Karte. Und ich fand, er hat das bei dem Ben O'Keefe-Spiel, Südafrika-Frankreich, war halt, hey, hands away, hands away, hands away. Er krabbert da rein und zieht der, also jetzt überspitzt gesagt, zieht der Mensch halt raus, war so, du kannst einfach das pfeifen, also du wärst berechtigt zu sagen, hands away, Hansway, five. Also irgendwie, das war das Ding. Und ich glaube, dass das hat natürlich in der französischen Medien, dass es zu denen, deren Gunsten liegt, dass sie halt den Schiedsrichter auseinandernehmen, finde. Beziehungsweise habe ich nicht nur mitbekommen, dass es halt Razzy Rasmus-Style ist und alles andere ist halt deren Prerogative, so ein bisschen.
Okay, genau. Wir wollen darauf gar nicht mehr so viel eingehen. Ich wollte nur sagen, dass das halt passiert ist unter der Woche.
Er ist aber wieder jemand, der hat jetzt, also auf diese letzte Gedränge kritisiert worden ist. Ich weiß nicht, es gibt halt immer so ein Hin und Her für das Letzte. Er hat zwar gesagt, knee on the ground, also hat er abgepfiffen. Er hat ganz lange damit gewartet, bis er es abpfeift, was ich interessant finde. Und in dem Overhead View siehst du. In der Overhead View. In der Overhead View siehst du, dass der Prop von Südafrika komplett schräg hat reingeht und was findet zuerst statt wahrscheinlich oder was ich einfach interessant fand, ist, wenn er halt abpfeift, man sieht direkt, dass Gaines sein Knie geht auf den Boden und dann geht es halt weiter und dann schieben die ihn halt links weg. Aber warum hat er das nicht direkt gepfiffen, wenn das so war? Aber weiß ich ja nicht. Oder? Was hast du jetzt mitbekommen?
Ja, lass uns vorne anfangen, oder?
Und nicht hinten?
Nee, nicht hinten.
Okay, aber jetzt haben wir schon diesen Pandora's Box aufgemacht. Was sagst du zu diesem letzten Scrum?
Ja, also man muss die 5 Scrums davor sehen. Eigentlich sollte ja jedes Scrum neu bewertet werden. Eigentlich sollte jedes Scrum wie eine Kugel beim Roulette behandelt werden. Also, oder jedes Mal ist es eine neue 50-50-Chance. Aber das ist halt Ref schwierig, wenn du eine Mannschaft hast, die dominiert und ich glaube, die 4-5 Scrums davor war Südafrika stärker. Ich weiß nicht mehr, ob es da viele Penalties gab. Aber du hast halt, also jeder, der hat auch nur ein bisschen Ahnung hat von Rugby, hat halt gesehen, dass Gensch und Sinclair, die halt, weiß nicht, ob die schlechter geworden sind, also dass das Rug komplett anders war als mit Maler und dem Glatzkopf.
Cool. Also ich muss mal zugeben, wir haben ja gefragt, warum die Staaten beziehungsweise George R.R. Martin neben die Game of Thrones Bücher hat für England startet. Die haben aber einen mega Einfluss aufs Spiel gehabt. Also die drei Spieler mindestens haben das Scrum für England auf jeden Fall nicht dominiert, aber auf jeden Fall auf gleich gehalten mit Südafrika. Und sobald die halt weg waren, ist es echt ein bisschen
also das Wichtigste für Leute, die noch nie Prop gespielt haben, das Wichtigste ist, wenn du deinen eigenen Ball auch so zu gewinnen und auch deine Stabilität zu halten im Scrum. Es bringt überhaupt nichts. Also du hast nichts davon, das fühlt sich vielleicht super an, wenn du die andere Leute rüberschiebst oder wegschiebst, das, was ein Reporter gemacht hat. Aber du willst deinen eigenen Ball gewinnen und du kannst trotzdem ein Penalty gegen dich bekommen, auch wenn du denkst, dass du die anderen wegschiebst, weil halt der Ref ein komplett ein anderes Bild sieht. Also es ist halt super wichtig, dass du das Scrum stabil halten musst und einfach nur dein Scrum Half den Ball reinwirft und du den ganz normal gewinnst. Dazu brauchst du halt eine Menge Core Stability, nicht unbedingt Core Strength. Du musst ja gut zusammenarbeiten können mit deinen Locks. Das ist alles nicht ganz so ganz einfach. Also das ist schon sehr komplex. Und es ist mir selber passiert, dass man halt, wie gesagt, nach vorne geht oder dein Loosehead Prop geht vorne, du als Tighthead Prop bleibst stehen. Es kommt da dazu, dass sich das Scrum dreht und es wird gegen dich gepfiffen, obwohl du denkst eigentlich, du warst stärker.
Fandest du aber beim letzten, also zum Beispiel nur um das jetzt, weil das so gut ist, dass du es erklärst mit der Erfahrung, Bei mir, und ich habe nur im absoluten Notfall irgendwie in der ersten Reihe gespielt, aber bei mir ist halt auffällig, dass das Gensch, sein Knie kommt am Boden, klar, aber dass er grundsätzlich die Haltung, beziehungsweise wo seine Füße sind, im Vergleich zu seinen Hüften, die so weit auseinander sind, also dass er halt zu overstretched ist sozusagen, und das führt dazu, dass er schon unter dem Hit sozusagen ein bisschen Collapsing schon teilweise macht, also deshalb geht der Knie halt überhaupt runter, dass sein sozusagen Fußplatzierung, also wo sein Fuß im Boden platziert ist, ist zu weit nach hinten, das hat auch, also das ist auch ein Einfluss, weil normalerweise dann überstretchen die und lehnen her da ein ganzes Gewicht quasi. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Es gibt ein gutes Video von dem ehemaligen neuseeländischen Scrum-Coach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, der spricht darüber, dass wenn du, also Crouchbind Set, nach dem Hit, nach dem Set, willst du, dass eigentlich deine Oberschenkel leicht overextended sind. Also du willst nicht diesen 90-Grad-Winkel, sondern du willst schon, ich weiß nicht mehr, ob es 15 Grad waren oder so. Aber wie du sagst, es macht einen Unterschied, ob du das, ob es 15 Grad sind oder irgendwas mit 25 Grad oder noch mehr, wo du dann halt, wie du sagst, du kannst gar keine Kraft mehr generieren, um dann nach vorne zu pushen oder so.
Ja, ja, weil du schon zu weit vorne bist. Also so kam es mir halt so vor, dass er, und man muss halt so sagen, du hast auch gesagt, wir hätten eher vorne starten müssen und uns hier hin arbeiten, aber jetzt sind wir hier, die Scrums davor war es halt so ein bisschen, dass der Wurm drin war, ey, wir stehen hier mächtig unter Druck und ob die Erfahrung nicht haben oder die Fähigkeit nicht haben, war es halt klar, weder Sinclair noch Genge würde es halt korrigieren können, beziehungsweise jetzt hat der, haben die Südafrikaner so den Upper Hand so letzten Endes, ne?
Mhm.
Naja. Wollen wir halt ein bisschen eher so vorne starten und das ist mein Fehler natürlich. Ich war einfach so aufgeregt, weil letztens so ein bisschen Kopf hat. Viele Leute hatten, also ich auch, haben viel deutlicheren Sieg für Südafrika prognostiziert. Am Ende, du hattest gefragt und du warst ja im Chat nicht available, weil du entweder bei Barbie warst oder Haar waschen oder was auch immer du machst, um Rugby zu vermeiden. Ich wollte dir das halt sagen, weil deine Frage war, wie soll England dieses Spiel gewinnen? Und ich habe gesagt, wir sollen halt
boring Rugby.
10 Mann kicken, nur mit 10 Mann. Manu Tuilagi war in dem Spiel und Marchand sogar absolut arbeitslos. Die haben nada aus dem Spiel.
Delende und Creel auch, oder? Hast du die gesehen?
Ich fand, also Creel hat natürlich dann einen Versuch vorbereitet, dass sie in entscheidenden Momenten da waren, aber ich weiß, was du meinst, aber deine Frage war letzte Woche, wie soll England gewinnen? Und das haben die ja gemacht, 1A. Die haben gesagt, wir Perfection. Werden das, ja, und wir werden das, und diese, es ist wieder um das Thema wie Irland und Neuseeland und Südafrika, Frankreich, das ist ein Millimeterunterschied, also das sprechen wir um, ja, Stück Papier, Blatt Papier zwischen den Mannschaften und am Ende wäre England im Finale gewesen.
Eine andere Metafrage, eine Meta-Ebene höher. Wenn dieses Spiel ein Tier wäre, welches Tier wäre es?
Ein Tier? Für das gesamte Spiel?
Ja, also.
Tasmanian Devil. Tasmanischen Teufel.
Wenn du deinen Fokus auf England legst.
Snorlax, der Pokémon, der immer schläft.
Caterpillar. Warum sage ich das?
Viele Beine, die zusammenlaufen.
Weißt du echt nicht?
Nee.
Was ist denn das, was ein Rug, wenn ein Rug geformt ist und dann 3-4 Leute sich hinten ranhängen, damit die 9 kicken kann, damit wahrscheinlich ein 2-3-Spieler von Südafrika nicht so gut an den Kick drankommt. Ist dir das nicht aufgefallen? Also das war halt das, was die gesamte Woche einstudiert haben. Jedes Ruck sind 3-4 Leute drangekommen und man muss sich ja heutzutage mit dem kompletten Ellbogen mit.
Aber du hast ja gefragt, dass ich unterbreche, du hast ja gefragt, wie soll England gewinnen? Und es gab einen Weg, wie England gewinnen könnten, das haben die gemacht und haben verloren, aber zumindest waren die nah dran. Wenn die sonst anders gespielt hätten, hätten die eine Packung bekommen.
Ja, ja, genau. Ja, aber das halt, also das ist halt das.
Und wie wäre es, das südafrikanische Tier zu beschreiben?
Na, das weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Aber ist dir das nicht aufgefallen mit dem Caterpillar? Also, das war halt so auffällig im Vergleich. Das hat man bei dieser Weltmeisterschaft noch nirgendwo anders gesehen, dass es halt alle bei jedem oder bei jedem zweiten Ruck gemacht wurde.
Hat man schon gesehen und nicht in der Menge, klar, aber ja. Ich verstehe, was du meinst. Das war zu erwarten. Aber ja, das hat nicht schöner zu sehen, das ist halt traurig. C'est la vie.
Aber ich gehe so weit, dass ich am Ende sogar gesagt habe, England hätte verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Weil man halt einfach in den Konditionen den eigenen Gameplan besser ausgeführt hat. Obwohl man nicht, ich glaube, nie große Chancen hatte und nie große Chancen kreiert hat. Also kannst du dich an eine Szene erinnern, wo man wirklich kurz davor war, einen Versuch zu erzielen? Ich glaube,
und das hat der Unterschied. Am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die einen Versuch gelegt hat. Und wenn wir halt über zumindest positives Rugby sprechen wollen, ist zumindest das, dass Snyman, das hat man direkt gesehen. Und ich glaube, weiß nicht, ob du und ich haben darüber gesprochen oder jemand anderes, warum Snyman immer noch nur auf der Bank ist. Aber die Antwort vielleicht von dir oder von jemand anderes war halt, er ist ein krasser Impact-Player und der Impact ist halt besser als irgendwie von vorne rein. Kann ich auch verstehen. Man hat einfach gesehen, sobald er reinkommt, der hat die Fähigkeit, den Ball in einem Hand zu tragen und er hat bei jeder Gelegenheit den Offload gesucht. Und das war einfach so eine andere Dimension, die womit England halt nicht klar kam. Und am Ende, der hat einfach den Versuch abgelegt, obwohl, keine Ahnung, 4 Leuten an ihn ranhängen, weil er noch mit einem Hand irgendwie sich nach links drehen könnte. Und
sich das wegdrehen.
Genau. Und obwohl er so hochgehalten war, hat er trotzdem das ablegen können. Also das ist halt so, genau, und also für einen positiven Vibe zu setzen und das positiv zu sehen, Südafrika hat den Versuch gelegt, hat mutige Sachen gemacht, also wo ich halt fand, Le Bock, um
zum Beispiel, was war das,
33
Minuten runterzunehmen. Minute.
Das ist halt eine, also da kannst du ihn für das Rest des Turniers meines Erachtens in die Tonne kloppen, aber das bringt dich ins Finale, also lieber das machen und ihn komplett zerstören, als da rausfliegen. Das war schon mutig und genau, denke halt auch wieder mutige Entscheidung. Bon gegen Banambi, das ganze Spiel laufen zu lassen, wieder. Ja. Also letztes Mal auch, das ist auch sehr mutig, also mutig im Sinne von.
Hatte nicht das letzte Spiel, bin ich der Meinung.
Willemser auch runterzunehmen, direkt an der Halbzeit. Etzebeth auch runterzunehmen. Also das sind halt cojones grande Entscheidungen für mich.
Ja. Ich denke auch, dass das, also, aber Jack Nieberbar ja. Hat es gesagt, er meinte halt, uns das Ego, also er hat wieder diesen pathetischen Südafrika-Mythos in der Pressekonferenz rausgeholt. Uns ist das Ego, der Spieler vollkommen egal, es geht um Südafrika, das Land steht hinter uns und die Leute gucken vorm Fernseher in der Mall und in den Schulen und bla bla bla.
Ja, also ich meine, also da in der Halbzeit so, oder beziehungsweise vor der Halbzeit, um die Halbzeit, so 3 wichtige Spiele rauszunehmen, das nimmt dich schon auseinander als besonders Lübbock.
Ja, aber damit muss er halt leben und das haben halt alles richtig gemacht. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er in den 30 Minuten super Impact hatte. Ich war eher überrascht, wann ist denn Etzebeth rausgegangen?
46 oder so? Oder?
Was halt auch schon recht früh ist für jemanden, der in den letzten Spielen so einen mega Impact hatte. Kobus Reinhardt in der 43. Minute, Etzebeth 46. Ja, genau. Gut, aber das muss man halt erstmal bringen. Deswegen, also die haben halt wirklich einen Squad von 23 beziehungsweise 33, die halt wirklich alle performen können.
Ich muss mal auch sagen, also das haben wir so ein bisschen, also dass der Pro von Südafrika, der Minus ist der Benny Volopole und wir hatten ja gefragt wegen Aufstellung.
Schlechtester Spieler.
Ja, mit Abstand. Er war gar nicht auf dem Level. Er wurde halt eingewechselt für Corey für so ein Blood Injury zu irgendeinem Punkt. Und der war daran beteiligt, dass er falsche Stellung hatte. Das war auch auf jeden Fall, ging auf seine Kappe. Und als er eingewechselt wurde, war er halt echt nicht auf dem Level. Also das ist halt einfach so der, diese Fine Margins ist halt, stell mal vor, du wechselst halt einen Vinopole ein von vor ein paar Jahren, so auf Top-Level-Variante, dann hättest du Impact gesehen und er war wirklich Minus. Also es war ein Minusgeschäft, leider. Und das ist halt, Quagga Smith zum Beispiel ist drangekommen und hat die Leute weggeborscht. Snyman, wie gesagt, Offload nach dem anderen sucht er die ganze Zeit. Ja, einfach Qualität von der Bank war dann doch.
Aber Freddie Stewart war super. Also 3-4 Mal den Ball, den hohen Ball gefangen in den Konditionen. Ich glaube auch Johnny May einmal. Und
Daly war auch sehr gut.
Also das muss man halt schon sagen. Deswegen hätte Jamie George hat einmal diesen mega krummen, also es war ja gar kein krummer Einwurf, ihm ist der Ball gerutscht. Ne? Ja. Das sind dann halt so die Sachen. Das plus dann halt, wie du sagst, Vunipola, das sind dann halt die Sachen, die vielleicht den einen Punkt Unterschied machen.
Safe.
Und du hast halt gesehen, also bis zur 60. Minute oder so, oder man hatte sehr lange das Gefühl, dass Südafrika gar nicht glauben konnte, was hier überhaupt passiert.
Nee, die waren gestanden so unter Schock. Das war krass zu sehen. Ja.
Also du hast die Bank gesehen, du hast die Spieler gesehen, du hast Kulissi gesehen, der auch in der 51. Minute
runter. Die haben Angst.
Du hast immer in die Gesichter geguckt und die dachten alle so, wir sind die Haushoch.
Das ist einfach nur, das hat sich diese Motivation oder diese Stimmung oder Momentum hat sich nur geändert mit den Getränken tatsächlich. Also mit denen, wo die gesehen haben, okay, wir liegen hinten, wir stehen komplett, wir haben Schwierigkeiten zu atmen, aber wir werden jede Getränke gewinnen. Und dann wussten sie, okay, small steps, also die werden halt das gewinnen, dann einen Straftritt bekommen, dann rauskicken, dann, also das hat denen dann Hoffnung gegeben. Das meinte ich mit den, also, keine Ahnung, 53., 56. Minute gingen die beiden Props von England runter und ab dann war es halt so, okay, da reicht halt diesen Punkteunterschied, reicht halt nicht aus, leider.
Genau, ich weiß, ich frage mich, ob dieses Spiel, also wahrscheinlich wäre es anders ausgegangen, hätte es nicht so viel geregnet. Ob dann halt Arendse und Colby noch mehr, vielleicht ein bisschen mehr Ball gehabt hätten.
Weiß nicht, ich glaube, England hat das Spiel art und weise ein bisschen vorgegeben, aber ja.
Okay. Tja, was bleibt? Ach so, eine komische Sache noch. Ich habe es mir eben noch mal im Replay angeschaut und ich habe auch die World Rugby Laws offen. Es war irgendwann in den ersten 20 Minuten. England hat angegriffen, hatte den Ball. Ruck war eigentlich vorbei. Es war keiner mehr am Ruck. Der Ball lag da nur. Kulissi geht rüber und holt sich den Ball. Und der Penalty wird gegen ihn gepfiffen. Ich glaube, das muss einer der ersten Straftritte gewesen sein.
Ach so, ja, ich weiß, worauf du hinaus, ja.
Und ich habe es eben nochmal geguckt, aber ich habe nicht mehr gehört, was Ben O'Keefe am Ende gesagt hat. Irgendwie, ich glaube, es also, ging darum, Ruck ist vorbei, England hat den Ball gewonnen, deswegen darf man jetzt nicht mehr rangehen. Ich meine nicht das mit dem Liften.
Nee, also ich weiß, worauf du hinaus. Es war halt das eine, indem es halt noch in der Nähe des Balles noch gerangelt wird um den Ball, ist der Ruck sozusagen, wird halt noch in dem Sinne gekämpft und also ist noch ein Ruck und dann geht Kulissi. Der Ball war ja, lag halt ja in dem Sinne, ich weiß, was du meinst, offen, aber ich glaube, es war Itoji, war noch cleaned oder ist in dabei, noch zu sagen, ein Cleaning oder ein Rangeln hat auszuüben und ich glaube, das ist halt dadurch sagt O'Keefe, dass es halt nicht freigegeben oder offen.
Das wurde in der gesamten Weltmeisterschaft nie so gerefft, bin ich mir sehr sicher.
Ich habe aber ich kann mir dann keine andere Szene, der so sich ähnelt, erinnern.
Also ich muss sie nochmal angucken, müssen wir vielleicht nochmal am Freitag drüber sprechen. Ja, Ben O'Keefe, wie gesagt, viel Kritik für den letzten Scrum-Call da eingesteckt. Ich weiß nicht, wie gesagt, er hat es erklärt, Gensch hat zuerst den Boden berührt, danach ging es halt noch ein bisschen weiter. Mit dem Engling in, das ist halt dann für mich danach passiert oder als es halt schon in Bewegung kam? Warum er dann zu spät
abgeschickt hat? Nee, beim Ansetzen schon, aber das Ding ist, das sehen wir aus diesem Helikopter-View, also das sieht er nicht. Das Erste, was er sieht, ist auf jeden Fall Knie im Boden. Dann lässt er so ein bisschen laufen, was ich komisch fand, dann pfeift er halt ab und sagt Knie im Boden. Weiß ja nicht. That's life, aber das finde kann man, ja, da kann man, das ist halt irgendwie sich dran festzuhaken und sagen, darum, weiß ja nicht, finde ich auch nicht so richtig, aber wie gesagt.
Sorry. Okay.
Was steht noch an? Argentinien gegen England am Freitag 21 Uhr und Neuseeland, Südafrika im Finale. Am Samstag, 21 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das pünktlich schaffe, weil ich wahrscheinlich mit unserer Mannschaft in Jena unterwegs bin und erst spät zurückkomme, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Aber Argentinien, England, schätze ich mal schon, dass beide Mannschaften eher so ein bisschen durchwechselnd werden, oder? Also das kann man erst schon vorstellen, besonders bei England, dass sie einige Leute wie Arundel und so laufen lassen.
Hoffentlich. Du weißt, warum Arundel nicht gespielt haben soll?
Dass er irgendwie sich nicht gut versteht mit Ron Farrell.
Wenn das stimmt, wäre das skurril. Ja, Courtney Lawrence hat schon seine Rente bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob noch ein anderer in dem Team. Und ich denke mal, ein Dan Coles mit 36 ist vielleicht jetzt auch mal Zeit, Goodbye zu sagen, was viel über das englische Rugby aussagt. Dass
also halt der Kreuzung von der Hakler von Neuseeland und der Prop von England, Dan Coles. Also entweder ist es, also und dann in Neuseeland spielt Dane Cole, also welche ist es dann? So eine Mischung aus den beiden. Wäre schon witzig, wenn die beiden irgendwie so Kinder hätten.
Okay, dann weird. Ja, mal sehen, wie du sagst. Wir werden ja uns am Donnerstag oder Freitag nochmal treffen.
Ach so, machen wir das? Okay.
Oder? Ja. Also ich werde Freitagabend Familienabend haben.
Ja das klar, also da läuft Rugby, da muss man irgendwas finden. Klar. Und Samstag, was machst du Samstag? Irgendwie, lass mich raten, guck mal. Barbie hast du schon geguckt, Oppenheimer, 3 Stunden im Kino.
Vielleicht gehe ich sogar ins Pub am Samstag mal gucken.
Shamrock Pub mit deinem Best Friend?
Ja, genau.
Nice.
Okay, gut, jetzt reicht's auch.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und wir freuen uns, machen so ein kurzes Donnerstag vielleicht Preview von Finale bzw. Bronzespiel. Freuen uns natürlich auf die beiden Spiele noch und haben echt ein mega Turnier bisher erlebt. Big G, vielen Dank für die Zeit und bis bald wieder und euch zu Hause. Viel Spaß und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.